Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin heute im Gespräch mit Pierre Frank. Herzlich willkommen. Schön, dass du auch da bist.
Danke, Nicole. Danke für dein Interesse und deine Einladung, hier sprechen zu dürfen.
Pierre, hast du Lust, dich vorzustellen? Du hast ja auch ein sehr breites Portfolio.
Oh, ja, ich kann mich gerne, klar, ich kann gerne ein bisschen was über mich erzählen. Mhm. Also, ich habe ja sozusagen in einem früheren Leben, zwar schon noch in diesem Leben, aber in einem früheren Leben war ich ja Schauspieler, sehr erfolgreicher Schauspieler und hatte eigentlich all das, was Menschen glauben, was einem glücklich macht. Dann ist man zufrieden, wenn der, also das alles, ich bin über jeden roten Teppich gegangen, ich hatte Frauen an meiner Seite, schöne, wundervolle Frauen, Geld, Ansehen, Macht, das Telefon stand nicht mehr still und. Also ich habe über 350 Filme gedreht und hatte all das, was man haben sollte, um glücklich zu sein. Aber ich war es nicht, ich war nicht beseelt. Und dann habe ich mal so hinterfragt, so mit 35, 36, 38, 39 Jahren, was ist denn eigentlich mein Leben? Gibt es da nicht noch ein bisschen mehr? Was macht mich denn eigentlich glücklich, wenn ich alles habe, was einen glücklich machen soll? Auch Geld, auch Reichtum. Aber es macht mich nicht glücklich. Was ist denn dann, bitteschön, Glück? Und dann habe ich mich zurückgezogen für 4 Monate von der Außenwelt und habe mir selber Fragen gestellt. Also wie werde ich glücklich? Wie schaffe ich es, eine wahre, tiefe Liebesbeziehung zu führen? Weil, ja, das hatte ich ja nicht. Ich hatte ja viele schöne Frauen, wie das schon sagt. Viele ist eben nicht die eine wundervolle Frau an meiner Seite und habe mich eben zurückgezogen für 4 Monate von der Außenwelt und habe, heute würde man sagen, ich habe meditiert, damals habe ich intensiv nachgedacht und bekam in diesen 4 Monaten eben unglaublich viele Antworten für mich und begann nach diesen Antworten zu leben. Und das wandelte mein ganzes Leben, weil Menschen feststellten, Mensch, der Pierre ist verändert. Was ist denn mit dem? Der hat was, was ich nicht habe. Das macht den glücklich. Und so entstanden Gespräche, auch bei Events, während irgendwie der ganze Saal noch Polonaise tanzte irgendwie. Hatte ich ein Gespräch mit ganz berühmten, aber auch ganz unbekannten Menschen, die mich fragten, wie ihre Lebenskrise zu meistern ist, wie ihre partnerschaftlichen Probleme zu lösen sind und, wie sie ihren Wandel einbeziehen können in ihr Leben. Und ich stellte plötzlich fest, wow, da gibt es ja etwas in mir, was ich vorher noch gar nicht kannte, was mir aber Kraft gibt, was mich beseelt, was mich glücklich macht und was anderen Menschen hilft, damit sie ihren Weg finden können. Und zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich sowas wie Beseeltheit, wie Glück. Und es kamen immer mehr Menschen zu mir, als gäbe es so ein intergalaktisches Kommunikationssystem. Reisten Menschen von Hamburg, Bremen, Berlin nach München. Da wohnte ich damals immer sonntags für 4 Stunden, um sich mit mir auszutauschen. Und siehe da, das war keine Eintagsfliege, sondern ich hatte Antworten. Und ich konnte auch richtige Fragen stellen. Da gab es etwas in mir, eine Führung, ein Talent, ein Potenzial, das anderen Menschen half. Und mich machte das überglücklich. Und plötzlich hatte ich etwas Neues, anderes gefunden, nämlich etwas Authentisches, etwas, was mich wirklich ausmacht. Und da kam natürlich die große Gegenwehr von meinem bisherigen Leben. Also alle Produzenten und Fernsehanstalten und so sagten, Pierre, bist du verrückt, damit aufzuhören? Du bist so erfolgreich, du kannst doch alles haben, was du haben möchtest. Und das willst du einfach aufgeben? Wofür? Für das? So, die konnten das nicht verstehen. Gott sei Dank, Michaela verstand das sehr gut und unterstützte mich sehr und sagte, wenn dich das ausmacht, dann ist das richtig. Und dann wird der Erfolg auch kommen. Und genau so war es. Also habe ich angefangen, mich darauf zu fokussieren und das immer mehr zu intensivieren. Und seit 30 Jahren bin ich Mentaltrainer, bin ich Coach, halte Vorträge, bin in Talkshows eingeladen worden, habe Bücher geschrieben. Mein allererstes Buch wurde sofort ein Bestseller. Aber man muss dazu sagen, bevor ich das erste Buch geschrieben habe, habe ich mich erstmal lange geweigert, fast 2 Jahre, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kennen das auch jetzt all diejenigen, die hier zuschauen, dass sie auch so ein bisschen in ihre Minderwertigkeit gehen. Da war ich genauso. Wer will denn schon ein bisschen was von mir hören? Ein Schauspieler, ein Buch schreiben, ja vielleicht eine Autobiografie, aber über Partnerschaft oder über Dinge, die tiefer gehen, das liest doch keiner so. Also, und da habe ich 2 Jahre lang mehr oder weniger gedacht, nee, der kleine Pierre hat doch eh nichts zu sagen. So, und erst nach 2 Jahren habe ich dann plötzlich spontan entschieden, okay, ich mache es. Und zwar ein Verleger von mir, ein guter Freund, der sah ja schon 2 Jahre vorher, was ich machte und sagt, Mensch, schreib doch über ein Buch. Und also ich habe mir das nicht zugetraut. Und 2 Jahre später traf ich ihn in der Olympiahalle, war der Dalai Lama zu Gast und bei 10.000 Leuten und wir gingen, Michael und ich, da spazieren und wer steht dann plötzlich vor mir? Konrad Halbig, mein Verleger, mein dann künftiger Verleger. Und ich sagte ganz spontan zu ihm, jetzt schreibe ich das Buch. Keiner wusste, warum ich das gesagt habe. Und am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt und angefangen zu schreiben. Und siehe da, kaum habe ich damit begonnen. 2 Jahre lang habe ich das verweigert. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das bin ich nicht. Kaum habe ich damit begonnen, war ich angekommen. Das war mein Ding. Das wusste ich vorher gar nicht. Das bin ich. Wow. So. Und dieses Buch wurde dann ein Bestseller. Und plötzlich war ich Bestseller-Autor. Und dann hieß es, okay, Pia, jetzt aber bitte schön das nächste Beziehung. Das erste Buch war ein Partnerschaftsbuch, Glücksregeln für die Liebe. Jetzt das nächste Buch, auch wieder Partnerschaft. Ich sagte, nee, du, ich will eigentlich was anderes schreiben. Das kannst du nicht, das geht nicht. So. Und letztendlich hatte ich im Kopf erfolgreich wünschen, weil ich hatte Vorträge gegeben und in großen Hallen. Und irgendwann mal entstand natürlich die Frage, okay, prima, super, haben wir verstanden, wie Partnerschaft funktioniert, aber was mache ich, wenn ich noch keinen Partner habe? Was soll ich denn da machen? So. Und dann habe ich so erzählt, wie ich es so mache, wie ich mein Leben so verwirkliche. Und dann kam irgendwann mal, also es wandelte sich dann plötzlich von Glücksregel für die Liebe, war eine Stunde und dann war plötzlich 3 Stunden lang, war nur noch irgendwie, wie manifestiere ich mein Leben etc. Und ich nannte das damals einfach erfolgreich wünschen. So. Und das breitete sich immer mehr aus, so dass irgendwann immer der Hausmeister kam und sagte, ich sperre jetzt zu, wer noch raus will, bitte muss jetzt raus. So. Und irgendwann mal kam eine ganz alte Dame so in einem Saal mit 800 Leuten da diesen Mittelgang entlang nach vorne, baute sich vor mir auf der Bühne da auf und guckte nach oben und sagte, und darüber schreiben Sie jetzt ein Buch. Und ich sagte, wieso, warum soll ich das machen? Und dann stampfte sie mit dem Fuß auf und sagte, weil ich es mir wünsche. So. Und am nächsten Tag habe ich mich wieder zu Hause hingesetzt, habe Michaela gefragt, du, wer will denn schon sowas hören? Ich bitte dich. So, und dann sagte sie, weil ich sagte, ja, es gibt doch Bärbel Mohr, es gibt Stuart Wilde, es gibt Murphy, es gibt doch schon alles. Und sie sagte, ja, das ist deine Energie dann. Schreib das Buch und dann hast du deine Energie und dann wollen die Leute deine Energie spüren. So, und am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt und das Buch Erfolgreiche Wünschen war innerhalb von 2,5 Wochen geschrieben. Das war schon immer da. Ich wusste es vorher nicht. Und ich sage es deswegen so ausführlich, weil auch wenn es um Reichtum geht, letztendlich geht es ja immer, dass ich meinen inneren Reichtum nach außen bringe. Da kommt der äußere Reichtum auch. Und genauso war es bei mir auch. Plötzlich war ich begehrt, auch als Autor. Und plötzlich veränderte sich die Autorenlandschaft. Das heißt, früher gab es so ein kleines, irgendwo so in Buchläden gab es so mal da ein Buch über Lebenshilfe und da. Und plötzlich gab es Rieseninseln. Also all das wandelte sich plötzlich auch in den Buchgeschäften. Und da war ich ein Teil davon. Das war natürlich fantastisch. Und das hatte ich vorher natürlich nie geahnt und nie geglaubt, sondern ich habe einfach nur angefangen, authentisch das zu leben, was ich in mir zeigen möchte. Und der nächste große Weigerungspunkt war Seminare. Ja, Pia, jetzt musst du Seminare geben. Und ich dachte mir, oh Gott, ich meine, ich als Schauspieler, ja klar, ich lerne Text, bin ich auf der Bühne und gebe diesen angelernten Text wieder, das kann ich. Aber was Eigenes sagen, schon mal bitte, wie mache ich denn das? Und dann noch 2 Tage und dann muss ich noch was sagen, was den Leuten hilft, was sie leitet, was sie führt, das kann ich doch gar nicht. So. Und dann hat es wieder fast ein Jahr gedauert, bis ich mich getraut habe, okay, zu einem Seminar ja zu sagen. Und auch da war das so, bis um 10 Uhr, um 10 Uhr am Samstag fing das Seminar an, hatte ich Schiss. Das wird in die Hose gehen. Und ich hatte hunderte von Übungen dabei. Falls irgendwas schief geht, dann ziehe ich das raus und zeige es den Leuten, mach diese Übung, jene Übung. So. Und es begann um 10 Uhr und ich fing an zu reden und ich war angekommen. Ich war da, wo ich immer da war. Ich machte etwas ganz, ganz Unmögliches. Ich machte eine Vorstellungsrunde. Es war ein Raum, ein relativ kleiner Raum, wo nur 50 Leute reinpassten. 72 waren drin. Und ich machte eine Vorstellungsrunde. Mit 72 Leuten. Ich sagte, okay, stell dich mal vor, wer bist du denn und warum bist du hier? Und das erzählte die erste Person. Und ich machte ein Kurzcoaching von 3 Minuten. Und dieser Mensch saß dann da und dachte, wow, genau das ist es. Und ich machte weiter mit dem Nächsten und wieder mit dem Nächsten. Und das Ganze, die Vorstellungsrunde dauerte bis 3 Uhr nachmittags. Und keiner ging raus pinkeln, keiner ging essen, nichts. Die waren gebannt. Ich war gebannt, weil ich war angekommen. Das wusste ich vorher nicht, dass ich dieses Talent besitze, dieses Potenzial besitze. So, also, und ich sage auch deswegen das wieder so ausführlich, weil die meisten von uns, ja, sie träumen davon, reich zu werden, aber sie haben keine Ahnung, wie sie das anstellen sollen. Und schon gar nicht aus eigener Kraft reich zu werden. Dann überlegen wir, ich will Lotto-Millionen gewinnen oder ich erbe vielleicht, keine Ahnung. Oder ich kopiere das, was gerade jetzt erfolgreich ist, kopiere ich auch. Super, den hechle ich auch nach. Und komischerweise läuft das immer schief. Und in dem Moment, wo wir aber, deswegen erzähle ich das so ausführlich, meinen Werdegang, in dem Moment, wo wir das Authentische finden, sprich, warum bin ich auf dieser Welt? Was ist der Sinn meines Lebens? Und wir das gefunden haben, geben wir, weil erfolgreich sind wir immer nur dann, wenn wir anderen etwas geben, was sie dringend brauchen. Dann wollen sie es haben und bezahlen uns. Und nichts anderes hatte ich getan. Also Erfolg war nie in meinem Kopf. Das ist, muss ich ganz dringend dazu sagen. Es war nie in meinem Kopf, ich werde jetzt reich damit oder ich habe großen Erfolg. Sondern für mich war immer maßgeblich, ich kann etwas geben. Da ist etwas in mir, was Menschen hilft und das kann ich geben. Und das erfüllte mich, das beseelte mich. Also allein das Tun beseelte mich. Und aus diesem inneren Reichtum, der nach außen kommt, kam natürlich auch der Äußere. Sozusagen auch die Fülle und die Anerkennung und die Bewunderung und die Zuneigung und die Liebe und die Nähe und all das. Plötzlich kommt auch all das dazu. Und heute, wenn ich jetzt so anschaue, habe ich ein kleines Imperium geschaffen. Aber das habe nicht ich geschaffen, sondern ganz viele Menschen mit mir mit. Und ich habe 21 Bücher geschrieben, 3,5 Millionen Mal verkauft im deutschsprachigen Raum, in 20 Sprachen übersetzt und. Und ich sage das deswegen, ja klar bin ich auch ein bisschen stolz darauf und ich freue mich auch darüber. Aber das war nicht mein Plan. Mein Plan war nur, oh ja, ich schreibe ein Buch, was Menschen hilft. Diese Frau hat gesagt, Mensch, schreiben Sie darüber ein Buch, weil das wollen wir alle wissen. Oh, stimmt, das mache ich. So, und dann war mein Ziel, mein Plan etwas ganz anderes. Und deswegen ist es so ganz wesentlich, wenn wir uns überlegen, wie werde ich reich, ist der vollkommen falsche Gedanke. Denn wenn ich reich werden möchte, heißt das bitte, andere, gebt mir Geld. Ich will von euch Geld haben, egal wo es herkommt. Ich will Geld haben. So, und da muss man die Frage stellen, warum sollen andere dir Geld geben? Warum? Warum soll das Universum, Kosmos dir Geld geben, der liebe Gott? Deine Mitbewohner, der Mitbürger, warum? Es gibt keinen Grund. Und deswegen ist es viel wichtiger, nicht zu überlegen, wie komme ich an das Geld von anderen, nichts anderes ist ja der Gedanke, sondern was kann ich anderen geben? Und in der Sekunde, wo ich herausfinde, was kann ich geben, was ist mein Potenzial, mein Talent, was ist meine Power, sobald ich herausfinde, was ich anderen geben kann, möchten die sich ja wieder entschulden. Weil die finden das toll, was ich gebe, also freuen die sich, mir dafür Geld zu geben. Weil das ist die normale Form heutzutage von Entschuldung. Und ich muss noch dazu fügen, wenn ich ein Buch schreibe und das Buch ist sehr erfolgreich und verkauft sich viel, meine größte Freude ist nicht, ey, ich bin jetzt Bestsellerautor, sondern meine größte Freude ist, nimm mal an, ein Buch kostet 10 Euro, nur mal so gedachterweise, so. Dann bekommt ein Autor so zwischen 8% und 14%. Also nehmen wir einfach mal an 10%, nur um zu rechnen. Also ein Buch kostet 10 Euro, so, dann bekommt der Autor 1 Euro. 9 Euro bekommen alle anderen Menschen, die daran mitarbeiten. Der Drucker, der Fahrer, der die Bücher transportiert, das Buchgeschäft, der Verlag, die Redakteure. Also unglaublich viele Menschen verdienen daran mit, dass mein Buch erfolgreich ist. Das finde ich sensationell. Und da sind wir schon wieder beim Geben. Je erfolgreicher mein Buch ist, umso erfolgreicher sind andere Menschen. Und wenn ich diesen Gedanken verfolge, dass ich sozusagen anderen Menschen helfe, in die Fülle zu gehen, ist das ein ganz anderer Ansatz, wo ich nochmal in die Freude gehe und gebe und dass dann etwas zurückkommt, ist nur natürlich. Ist ein ganz natürlicher Vorgang. So, und gleichzeitig ist es nicht der Vorgang, der uns eng macht. Normalerweise, wenn wir reich werden wollen, macht es uns eng. Geld, 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 Geld. Also ich will haben. Gleichzeitig haben wir dann aber in uns, dann wollen andere ja auch mein Geld. Klar, das, was ich von anderen habe, was ich denke, gehe ich davon aus, das denken die anderen auch von mir. Also wie verteidige ich mein Geld? Um Gottes Willen. Jeder, der jetzt kommt, will auch mein Geld haben, weil es ja die Gesinnung ist. Gebt mir Geld. So, denken die anderen? Klar. Wie innen so außen, die Außenwelt ist ja unser Spiegelbild, also wollen die anderen auch dein Geld. Das heißt, du hast plötzlich ganz viele um dich herum, wo du sagst, da muss ich aufpassen. Nicht, dass die nochmal, die wollen ja wahrscheinlich nur schmarotzen. Also in dem Moment, wo du aber den Blickwinkel den Blickwinkel änderst und dir anschaust, ich gebe und je mehr ich gebe, desto mehr erhalte ich. Ist ein ganz anderer Ansatz. Dann wirst du von Menschen umgeben sein, die dir auch geben wollen, die dich unterstützen, dich motivieren, dich fördern. Und dann ist es dir eine unglaubliche Freude, die auch zu unterstützen, auch zu fördern. Und plötzlich bist du in einem Fluss von Reichtum, von innerem Reichtum und von äußerem Reichtum. Und plötzlich stellst du fest, Geld ist nichts anderes als fließende Energie, die hin und her wandert. Und plötzlich bist du im Reichtum von Geld, weil Geld dein natürlicher Zustand ist, anderen zu helfen, etc., etc., etc. Und alles fließt weiter. Und du hältst diesen Geldfluss nicht auf. So, und deswegen, eigentlich wollte ich ja nur erzählen, wie mein Werdegang war. Aber mein Werdegang ist ein super gutes Beispiel dafür, wie ein Wandel stattfinden kann und auch eine Sichtweise sich verändern kann und uns tatsächlich auch zu einem Reichtum führen kann. Und zwar zu einem Reichtum, der uns glücklich macht. Und wenn wir uns reiche Menschen anschauen, die nur Geld im Sinn haben, dann sehen wir, wie eng es wird. Es wird sogar teilweise zur Sucht. Gerade superreiche Menschen, die so viel haben, das werden sie in 50 Leben nicht mehr aufbrauchen können, wollen noch mehr. Und noch mehr und noch mehr. Da geht es nur noch darum, bin ich Nummer 1, bin ich Nummer 2, bin ich unter den ersten 10, tauche ich da noch auf? Das heißt, es ist eine Sucht geworden. Da geht es nicht mehr darum, ich brauche Geld oder ich brauche eine gewisse Form von Reichtum, damit ich mir nicht zu viel Gedanken machen muss, wie ich nächstes Jahr leben werde. Oder vielleicht die Miete bezahle. So, also ja, wenn wir kein Geld haben, ist das nicht gerade förderlich für auch für unsere Spiritualität oder auch für unsere innere Ruhe und Zufriedenheit oder unser Urvertrauen, weil wir ganz dauernd gucken müssen, wie kann ich jetzt den Strom bezahlen? Also ein gewisses Maß an Geld ist schön, aber alles, was darüber hinausgeht, brauchen wir das? Nee. Sondern es ist nur, wenn wir noch mehr Geld sparen und noch mehr Geld sparen, ist es nur ein Zeichen dafür, dass wir dem Ganzen nicht trauen, dass noch mehr Geld kommt oder dass wir aufgefangen werden. Und dann ist unsere Erwartung, es wird was Schlimmes passieren. Nichts anderes, davon leben Versicherungen. Die reden uns ein, aber sie müssen vorsorgen für den Fall. Und genau zahlen wir Geld an die Versicherung und irgendwann überlegen wir uns, jetzt habe ich 10 Jahre die Versicherung gezahlt, irgendwann muss die sich doch mal rentieren. Das ist unsere unbewusste Haltung. Also irgendwann, wenn es eintritt, putsch, ah, gut, ich habe die Versicherung. Prima. Erst dann hat sich die Versicherung rentiert. Eigentlich müssten wir eher sagen, die Versicherung, die beste Versicherung ist, wenn die nie eintritt, wenn sie nie zahlen muss. Das wäre die beste Versicherung überhaupt. So, und dann sind wir schon wieder bei unserer persönlichen mentalen Einstellung. Wenn wir glauben, dass wir nicht genug Geld haben, werden wir nie genug Geld haben. Wenn wir glauben, ich werde immer in einem Reichtum sein, und Reichtum ist bitte schön nicht das große Bankkonto. Ein Reichtum ist Familie, Freunde, Zufriedenheit, die eigene Sinnhaftigkeit des Lebens gefunden haben. Was kann ich der Menschheit geben? Warum bin ich auf dieser Welt? Und wenn ich all das gefunden habe, dann bin ich in einem tiefen Reichtum. Den strahle ich nach außen und deswegen bekomme ich ihn auch von außen. Und dann spielt es, und das ist das Erstaunliche, überhaupt keine Rolle mehr, ob du eine Wohnung gemietet hast oder sie besitzt. Ob du ein Haus hast oder ein Pool oder ein Boot, spielt überhaupt keine Rolle. Kannst du auch in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sein, weil es unwichtig geworden ist. Du fühlst dich sicher, in dir geborgen. Und das ist der beste Zustand, den wir überhaupt haben, diesen inneren Reichtum und diese innere Zufriedenheit, die sich dementsprechend auch im Außen spiegelt. Und du weißt, du bist immer aufgefangen, du bist immer geborgen, es sind immer Menschen da und alles strömt dir zu, weil du Teil des Ganzen bist.
Wenn ich dir so zuhöre, dann höre ich zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich eine, ja, Demut. Ich würde das ruhig Demut nennen. Die ist so als ganz leiser Unterton unten drunter. Und bleiben wir vielleicht erstmal bei der Demut, weil das scheint ja das zu sein, was dich bewogen hat, tatsächlich auch ins Tun zu kommen. Also tatsächlich deine Angst vor dem möglichen Versagen oder was weiß ich zu überwinden und zu sagen, und ich tue es trotzdem. Und dann kam ja auch der Erfolg, ja auch gut. Aber erstmal war ja für dich die Lösung zu finden und wie schaffe ich das, über diese Hürde zu klettern oder zu springen oder was auch immer.
Demut ist ein super Wort dafür. Also in der, erstaunlicherweise ist ja auch, wie ich Michaela kennengelernt habe, war unser erstes gemeinsames Wort, über das wir uns ausgetauscht haben, so wie das Leben betrachtet, war das Wort Demut. Mhm. Und darüber war, das war so ein Catcher für uns beide, weil es eine große Wertigkeit in unserem Leben hat. Diese Dankbarkeit für viele, viele Dinge, in der wir sind. Also allein die Dankbarkeit, in welcher Kultur wir sind. Klar können wir zurzeit über alles Mögliche schimpfen. Und wir, klar wird es immer wieder ganz viele Dinge geben, die nicht funktionieren. Aber wenn ich mir anschaue, mit welcher Dankbarkeit ich mein Leben betrachten darf, dass ich, ich bin jetzt 68, in einer Friedenszeit aufgewachsen bin, keinen Krieg erlebt habe, dass ich mich nicht sorgen muss, wo, wie kriege ich fließendes Wasser, sauberes Trinkwasser her oder Strom oder eine Wohnung und, und. Das heißt, wir sind in einem Kulturkreis aufgewachsen, wo vieles für uns selbstverständlich geworden ist, was gar nicht selbstverständlich ist. Also mit Fernsehen, mit Internet, mit Handy und. Und wo andere Menschen, unglaublich viele Menschen davon nur träumen können, so etwas zu besitzen. Und wenn wir das nicht sehen, ja, dann fehlt uns genau diese Demut. Und diese Dankbarkeit führt uns dazu, dass wir sagen, wow, was für ein Glück, was für ein schönes Geschenk, dass ich hier sein darf, wo ich jetzt bin. Und wenn wir so beginnen, dann werden wir feststellen, dass alles ein Geschenk ist. Und erst wenn wir es einfach als abtun, als das ist selbstverständlich, das muss ja auch sein, also ach komm, jetzt hör mal auf, so, dann sind wir tief unzufrieden und Unzufriedenheit schafft Mangel. Und Mangel schafft äußeren Mangel und plötzlich funktioniert vieles nicht mehr. Und Demut ist etwas, was uns sehr glücklich macht, weil hinter Demut steht nämlich Hingabe, Hingabe zum Leben. Und diese Hingabe zum Leben ist natürlich wundervoll, weil du alle Emotionen lebst. Natürlich gehen auch Dinge schief. Natürlich tut es auch mal weh. Aber wenn wir uns die Krise betrachten, die wir durchwandert haben, werden wir feststellen, dass diese Krise unglaublich viele Lehren für uns hatte. Wir haben etwas gelernt, da sind wir weiser geworden, bewusster, wacher. Vielleicht wurden wir auch gezwungen zu mehr Tiefe. Und plötzlich haben wir ein Wissen, das vielleicht andere nicht haben. Und deswegen sagen wir immer ganz gerne, Gott bildet seine Experten aus, weil wir wissen ganz viel, vielleicht über Verletzungen, Zurückweisungen, vielleicht auch Übergriffe. Und wir wissen auch, wie wir es geschafft haben, denn heute sind wir ein wundervoller Mensch geworden. Und andere Menschen, die vielleicht jetzt in einer ähnlichen Situation sind, denen können wir helfen, denen können wir Vorbild sein, weil wir wissen, wir spüren intuitiv, wo der andere sich befindet, müssen wir gar nicht viel sagen. Und deswegen auch da das bisher gelebte Leben, wenn wir das betrachten, eben voller Demut und Dankbarkeit, klar gab es da Dinge, die nicht schön waren, aber die haben wir anscheinend gebraucht. Ich habe sie gebraucht. Also ich könnte heute nicht das machen, was ich heute tue. Wenn ich nicht auch eine Kindheit hatte, die alles andere als schön war, wenn ich nicht auch diese Verletzungen und Zurückweisungen erlebt hätte, also auch diese ganzen Dinge, die, wo wir heute sagen, das habe ich aber nicht gebraucht. Doch, ich habe es gebraucht. Denn sonst würde mir heute keiner glauben. Denn wir alle spüren, wenn jemand einfach nur redet, und wir spüren, wenn er es tatsächlich so ist, wir, wenn er erzählt und wir spüren, das stimmt, was er sagt. Wir spüren das. Da ist nicht mehr der Verstand dabei, sondern da ist unsere Herzensebene dabei. Unsere intuitive Ebene ist dann dabei. Und darüber fühlen wir das. Und letztendlich war mein bisheriges Leben mein Lehrmeister, dass ich jetzt seit gut 15 Jahren das machen darf, was ich mache. Und das ist ein Geschenk. Und dazu kommt noch, ich bin 68. Ich darf das immer noch machen. Mein Nachbar unter mir, der musste mit, obwohl der einer der Top-Manager war, der musste aufhören mit 65. Dankeschön und tschüss. So, und jetzt hat er keinen großen Lebensinhalt mehr, von heute auf morgen. Ich darf das noch machen, in 10 Jahren noch, in 20 Jahren noch. Darf ich das machen? Und das finde ich natürlich ein Riesengeschenk. Also, und ja, da betrachte ich das voller Demut. Ich nehme nichts als selbstverständlich, sondern alles als Geschenk an und freue mich darüber, dass es so ist. Und das betrifft nicht nur große Dinge, sondern auch kleine Dinge, über die wir uns unglaublich freuen können. Und Demut hilft uns unglaublich, beseelt zu sein, glücklich zu sein, im Moment zu sein, im Hier und Jetzt wahrzunehmen, was wirklich da ist. Wir nehmen ja gar nichts mehr wahr. Wir sind ja, auch wenn wir jetzt am Schreibtisch sitzen, dann ist da das Handy und dann ist da WhatsApp und dann ist da TikTok und dann kommt noch ein Facebook rein und dann ein YouTube-Video und dann, aber im Fernsehen hast du das gar nicht gesehen, dann ruft uns jemand an. Also wir sind überhaupt nicht mehr bei uns. Wir nehmen gar nichts mehr wahr. Wenn wir was zum Essen machen, dann stellen wir den Teller hin, dann gucken wir schnell irgendwie Fernsehen oder im Netflix oder Amazon Prime an. Das heißt, wir sind eigentlich wir laufen automatisch. Wir laufen gar nicht mehr bewusst. Und Demut hilft uns auch da, immer wieder wahrzunehmen, oh, das ist aber schön. Wie schön ist das? So, und dann sind wir glücklich. Und wir können auch sagen, dann sind wir innerlich reich. Wir spüren, wie reich wir sind. Und dann sind wir wieder beim Reichtum. Dann kommt es von außen auch. Denn außen ist ja immer das Spiegelbild. Wir ziehen dann Menschen und Situationen an und wir nähern uns auch solchen Situationen, wo wir weiteren Reichtum finden können. Weitere Momente, wo wir sagen, ah, wie schön ist das. Deswegen Demut finde ich wundervoll. Es ist wirklich eine der schönsten Werte, die wir entwickeln können, weil sie so hilfreich ist für unser Leben.
Das andere Thema, was da so mitschwingt, wo ich dich gerne nochmal zu fragen würde. Ich glaube, dass das vielen Menschen so geht, dass sie glauben, dass das keinen interessiert. Das ist so ein, ja, wen interessiert denn das, was ich mache? Ach, und das gibt es schon so oft. Und ne, das haben schon alle anderen gesagt. So. Und was hast du gemacht, um diese, weil letzten Endes sind das ja Selbstzweifel, was hast du gemacht, um diese Selbstzweifel zu überwinden? Wie hast du den Mut gefunden, diese Angst zu überwinden?
Also sagen wir mal, überwinden tut man sie immer und immer und immer und immer wieder. Weil die kommen immer wieder auf. Immer wenn wir etwas Neues, anderes tun, gehen wir aus unserer Komfortzone raus. Und so wie wir aus unserer Komfortzone draußen sind, ist die Unsicherheit. Kann ich das? Schaffe ich das? Das heißt, das hört nie auf. Das kann sein bei was ganz Kleinem, dann habe ich was geschafft, jetzt wachse ich, jetzt kommt was Größeres. Kann ich das überhaupt? Also nehmen wir an, jemand hält einen Vortrag vor 10 Leuten, kann ich das überhaupt? Dann schafft er das. So, jetzt kannst du den Vortrag bitte auch bei unserer Hochzeit halten, das sind 100 Leute. Kann ich das überhaupt? So, dann macht er das, wow, das kann ich. Du, dann wirst du eingeladen in der Firma, oh Gott. So, das heißt, wir werden immer wieder dieses Gefühl haben, weil wenn wir wachsen, werden wir immer wieder das Gefühl haben, kann ich das eigentlich? Bin ich gut genug? So, und dann haben wir irgendwann mal, weitet sich unsere Komfortzone aus. Das heißt, wir haben geschafft, ja, in der Kirche habe ich es gehalten, aber jetzt tatsächlich in der Firma. Jetzt haben wir es in der Firma gehalten. Das heißt, unsere Komfortzone ist größer geworden. Da fühlen wir uns jetzt wieder sicher. Also wir wachsen. Jetzt kommt aber, klar, aber wir wollen ja weiter wachsen. Jetzt gehen wir wieder aus unserer Komfortzone raus. Da kommen wieder die Zweifel. Ja, ja, das habe ich ja alles toll gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. So, und dann schaffen wir das wieder. Das heißt, es gilt immer wieder, die Selbstzweifel zu betrachten und zu wissen, die werden kommen. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir einfach zurückschauen, wo hatte ich denn schon bisher Selbstzweifel? Warum habe ich denn damals schon das nicht geglaubt, dass ich es schaffen kann? Nee, das wird nicht gehen. Und wenn wir dann mal unseren Lebensweg anschauen und sehen, dass wir schon ganz oft dieses Gefühl hatten, aber immer größer waren als dieses Gefühl, das hilft uns, dann gehe ich den nächsten Schritt auch noch. So. Und ganz toll ist natürlich, wenn man noch ein Umfeld hat oder zumindest mal einen Freund oder eine Freundin, die einen unterstützt und sagt, komm, jetzt hier, aber mach mal. So, und ich erinnere mich zum Beispiel auch bei mir, als ich das Buch geschrieben habe, mein allererstes Buch, eben Glücksregel für die Liebe, war dann auch mittendrin. Dann dachte ich mir, naja, also ich bitteschön, jetzt weiß ich wirklich nicht. Und dann hatte ich ja das Glück gehabt, dass Konrad Halbig, wir haben auch um 3 Uhr nachts telefoniert, weil wir dann einfach befreundet waren dann. Und der hat dann immer gesagt, Pierre, ist ganz einfach, wenn du zweifelst, dann zweifeln alle. Wenn du sicher bist, dann sind alle sicher. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich dann in den Talkshows bin und so, und dann wird doch, und dann hat er gesagt, nein, dann wird man nur über dich herfallen, wenn du glaubst, dass sie über dich herfallen. Und tatsächlich so war es. Also ich war dann in der ersten Talkshow und die Leute haben mich sofort angenommen als Experte für Partnerschaften. Der Hammer. Hat keiner irgendwann gesagt, aber sie sind doch Schauspieler, das können sie doch gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Und Aber diese Selbstzweifel, die werden immer wieder kommen, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, wenn wir etwas Neues, anderes tun. Wenn wir sagen, ich gehe in ein neues, anderes Land. Und das andere Land kann auch eine andere Stadt sein oder ein anderer Beruf sein. Also immer, wenn sich etwas in unserem Leben verändert und wir aus dem gewöhnlichen Trott rausgehen, kommt Unsicherheit. Ganz normal. Und da wachsen wir, da werden wir größer. Und wir müssen uns einfach immer nur bewusst werden, dieser Aspekt gehört mit dazu zum Wachsen. Das ist also kein Feind. Dieser Selbstzweifel ist kein Feind, wenn wir ihn als natürlichen Prozess annehmen. Wenn ich aber im Selbstzweifel bleibe und dem die Kraft gebe und die Power gebe und nicht trotzdem, trotz der Selbstzweifel, das weiter verfolge, sondern dem Selbstzweifel den Raum geben, dann ist mein größter Berater natürlich dann der innere Kritiker und nicht der innere Förderer. Und dann bleibe ich stehen. Und dann ist es ein unangenehmes Leben, weil dann bin ich neidisch auf alle anderen, die weitergegangen sind, die es gemacht haben. Dann finde ich die richtig scheiße, die finde ich furchtbar. Und ich zerfetze die in der Luft und finde alles unmöglich, was die machen, gar nicht schlecht. Hätte ich viel besser gemacht. Ja, habe ich aber nicht. Ich war ja in meinen Selbstzweifeln, bin ja stecken geblieben. Und dann erzähle ich in der Kneipe immer, was für ein toller Hecht ich bin, gehe nach Hause und denke, scheiße, bin ich gar nicht. Und deswegen, Selbstzweifel gehören dazu. Und sind gut, dass sie da sind, weil sie spornen uns auch an. So wie Lampenfieber dazu gehört und Adrenalin dazu gehört. Wir brauchen das, um zu wachsen. Und das ist gut so. Also wenn wir als Kind denken, der Unterschied ist, Kinder sagen, wenn sie etwas nicht können, sagen nicht, das kann ich nicht, sondern das kann ich noch nicht. Und wenn sie sagen, das kann ich noch nicht, wachsen sie. Ich kann noch nicht Fahrrad fahren. Aber da bin ich gewillt, es zu lernen. Ich kann noch nicht Rollerblades fahren, aber ich möchte es lernen. Und als Kinder haben wir das super gemacht. Wie machst du das? Das will ich auch. So, da waren wir super drauf. Als Erwachsene irgendwann hört dieses noch auf. Dann sagen wir nur noch, das kann ich nicht. Und wir hören auf zu lernen. Und wenn wir aufhören zu lernen, bleiben wir stehen. Und fühlt sich nicht schön an. Und dann geht es genau in diese... Ah ja, das Leben war nicht so toll für mich. So, letztendlich haben wir irgendwann mal nur dieses kleine Wörtchen noch sein gelassen. Das kann ich noch nicht. So, und ja, ich habe Zweifel, aber ich kann es noch nicht. Wenn ich es noch nicht kann, wen brauche ich denn dafür? Dann überlege ich mir, wen könnte ich an meine Seite stellen? Wer kann mir denn was zeigen? Wer kann mir den Mut spenden? Wer kann mir denn mal auf den Po klopfen und sagen, da gehst du jetzt raus, los, mach das. So, solche Menschen brauchen wir auch. Aber wenn ich sage, das kann ich nicht, dann brauche ich auch keine solche Menschen. Nee, das kann ich ja gar nicht. Nee, lass mich in Ruhe. Ich so. Und da brauchen wir einfach auch noch diese Neugier. So. Und dieses Quäntchen, das packe ich an. Kann ich zwar noch nicht, aber das packe ich an. So. Deswegen Selbstzweifel, ja, aber bitte dem nicht den alleinigen Raum geben. Das ist nicht der alleinige Ratgeber. Das ist nur einer von vielen. Wir haben den. Und wenn jemand ganz viele Selbstzweifel hat und nicht weiß, wie er rausgeht, gibt es eine super schöne Übung, die man machen kann. Die mache ich bei meinen Seminaren auch immer. Einfach mal ein Büchlein nehmen oder einen Zettel nehmen und da schreibst du drauf, ich bin dein Selbstzweifel. Und dann schreibst du alles darunter, was dein Selbstzweifel dir erzählt, was er dir sagt. So. Und dann nimmst du einen anderen Zettel oder eine andere Seite vom Buch und dann schreibst, ich bin dein Mut. Und dann sagt der Mut alles, der alles erzählt. Dann kannst du aufschreiben, ich bin dein Glück oder ich bin dein Erfolg oder ich bin deine Sehnsucht. So. Und dann schreibst du mal auf alles, was deine Sehnsucht dir sagt. Und während du aufschreibst, was die Sehnsucht dir sagt, merkst du bereits, oh, das fühlt sich ja grandios an. Ah, ist das schön, das höre ich aber gerne. Und dann kommt der Selbstzweifel wieder, oh, das ist aber unangenehm, was der mir alles erzählt. So, und dann kannst du die beiden mal ein bisschen sich unterhalten lassen. Was sagt der Selbstzweifel? Was sagt, bitteschön, deine Sehnsucht? So. Und dann stellst du plötzlich fest, das ist ja nur ein Ratgeber, der Selbstzweifel. Ist ja nicht der Alleinige. Da gibt es ja auch noch die Sehnsucht. Und wenn du weiterfährst, da gibt es vielleicht auch noch den Mut, der dir ganz viel erzählen kann. Und dann den Stolz und dann also und die Freude und das Glück. Wann warst du denn glücklich? Dann erzählt das Glück. Weißt du, glücklich waren wir, als wir barfuß durch den Park gelaufen sind. Weißt du noch? So. Und plötzlich haben wir viele Ratgeber um uns. Und dann stellen wir fest, ach so, die Selbstzweifel ist ja gar nicht der einzige Ratgeber, den ich habe. Da habe ich ja ganz viele. Und das relativiert alles. Weil dann können wir entscheiden, okay, heute höre ich mal ein bisschen mehr auf meinen Mut, heute höre ich mal ein bisschen mehr auf meine Sehnsucht und dann kann ich dieses Blatt weiter ausfüllen. Und dann werden wir sehen, zack, sind wir außerhalb unserer Komfortzone und zack, haben wir die ersten Schritte gemacht. Und also da gibt es ganz viele wundervolle Übungen, wie wir damit umgehen können. Das ist eine von den Übungen, die ich sehr gerne mache, auch mit unseren Mitgliedern bei Happiness House, weil es einfach uns zeigt, wir entscheiden. Wir entscheiden, welche Gefühle wir entwickeln wollen. Wir entscheiden, welche Emotionen wichtig sind für uns und nicht andere entscheiden. Und wir lassen auch nicht andere entscheiden. Und schon gar nicht unseren Kritiker, unseren inneren Kritiker, den lassen wir auch nicht entscheiden. Der ist nur ein Teil. Und ich meine, manchmal ist es ja auch ganz gut, dass wir Angst haben. Wenn wir keine Angst haben, dann würden wir vom Turm springen und sagen, jetzt kann ich fliegen. Nee, sagt die Angst, kannst du nicht. So, da wirst du unten klatschen und dann bist du platt. So, und dann sagen wir, ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Hat er vielleicht recht gehabt. Das heißt, auch das ist ein Ratgeber von vielen. Und es ist gut, auf alle zu hören, aber nicht nur auf einen.
Hast du diese lebendige Beziehung zu dir selbst immer schon gehabt?
Nein. Also, ich muss dazu sagen, ich komme ja aus sehr armen Verhältnissen. Meine Eltern waren sehr erfolglose Schauspieler. Und ich bin dann in die Schauspielerbranche hineingewachsen, weil meine Eltern das getan haben und ich da einfach gut drin war. Und ich war ein sehr, auf der Bühne war ich zu Hause. So, das war schon immer mein Ding. Aber ansonsten war ich ein eher verklemmter Junge, der immer dachte, was ich erzähle, ist eh nicht wichtig. Und deswegen habe ich auch lieber die Klappe gehalten. Entweder ich habe geführt, strotzen, so, oder aber ich fand gar nicht statt. Und deswegen bei Partys oder so war ich immer der, der irgendwo in der Ecke rumsaß oder die Platten auflegte, eins von beiden, aber der jetzt irgendwie nicht so, weil ich habe nichts zu mitteilen und so. Also ich war eher der schüchterne Verklemmte, der dann sich auf der Bühne ausleben konnte als Schauspieler. So, und das blieb lange, aber auch bedingt durch meine Kindheit, blieb das lange so, dass ich eigentlich mich ungeliebt fühlte, zurückgewiesen fühlte. Alle anderen sind irgendwie besser und toller und leichter als ich und so. Und ich war immer sehr unverständlich dem Schicksal gegenüber. Wieso haben es die einfach so viel leichter als ich? Warum und so? Und dann hatte ich einmal eine astrologische Sitzung, weil jemand sagte, Mensch, da habe ich jemanden, eine Frau kennengelernt, die ist schon 80 und da musst du mal hingehen und so. Und ich rief sie an, damals hatte man noch Telefon mit Wählscheibe und ich rief sie an und sie hatte kein Fernsehen und kein Radio, also sie kannte mich nicht, sie wusste nichts von mir, aber sie hat mir natürlich die Daten aufgeschrieben und dann gesagt, okay, in 3 Wochen treffen wir uns wieder, weil sie rechnete alles mit der Hand aus. Dann 3 Wochen später rief ich sie an und da sagte sie mir schon am Telefon, oh mein Gott, Sie Armer, Sie haben ja das erlebt und das erlebt. Hä? Und das haben sie gemacht und dann haben sie das erlebt. Und ich war schon mal am Telefon baff und haben einen Termin ausgemacht. Okay, dann war ich bei ihr und die ersten 2 Stunden hat sie erstmal alles erzählt, so wie ich angelegt bin. Und ich dachte mir, Moment mal, die kennt mich gar nicht und erzählt mir alles, meine ganzen Charakterzüge, alles, bis ins Kleinste. Und dann erzählt sie so, was ich so bisher so alles erlebt habe in meinem Leben und wie ich damit umgegangen bin, wie ich Konflikte gelöst habe. Und ich habe mich gefunden. Ich habe auch den verklemmten Jungen gesehen. Den habt ihr auch gesehen. Und dann, dass ich schüchtern bin. Aber wenn ich dann irgendwie im Vordergrund stehen kann, bin ich ganz groß und fühle mich zu Hause. Genau das habe ich gelebt. Und dann sagte sie zu mir, okay, aber das so und das Ganze hilft ja nichts. Jetzt müssen wir uns ja immer überlegen, was ist denn die Lösung? Also was ist die konstruktive Entsprechung? Und dann zeigte sie mir, wie ich diese Anteile, wenn ich diese Anteile nehme und konstruktiv auslebe, dass sich das alles löst. Und die sagte schon damals, sie müssen schreiben. Im Schreiben, und bezifferte alles. Wird sich alles lösen? Habe ich dann 15 Jahre nicht gemacht. Aber das Band habe ich immer noch, das ich damals aufgenommen habe. Und auch da, bis zu diesem Zeitpunkt, habe ich überhaupt nicht über mich reflektiert. Sondern es war eher so, ich hatte dann immer Freundinnen, die sehr spirituelle Bücher lasen. Und dann fand ich auf meinem Nachtkästchen auch immer spirituelle Bücher, die sie mir da hinlegten. Das kannst du doch mal lesen. Und ich dachte mir, okay, ich will ja auch Sex haben. Also sage ich, ja, das ist prima, das werde ich jetzt mal lesen. Ich sagte nicht, was für ein Schmarrn ist das, sondern ich wollte einfach so. Aber genau genommen haben diese Frauen auch einen Samen gesät. Sie haben nicht geerntet, aber sie haben gesät, bis es irgendwann mal Pop machte. So. Und ich plötzlich eintauchte in diese Welt der Selbstbetrachtung und des Selbstreflektierens und dieses wachen Bewusstseins. Das heißt, das ist kein Ding, wo man auch wenn es dann plötzlich plopp macht und man denkt, ab heute bin ich anders und man ist tatsächlich anders, aber es gibt einen langen Weg dorthin. Es gibt erstmal den Leidensweg, dann gibt es die ersten Ratschläge, die man bekommt, dann gibt es den ersten Samen, der irgendwann mal langsam wächst und irgendwann mal ist alles soweit und dann macht es Pop. Und wir denken dann immer, wenn wir irgendwo sind, ich will auch, dass es bei mir Pop macht. Ja, aber wir sehen dann nicht, dass da auch ein langer Weg davor war. Und deswegen sage ich immer, wir wissen ja gar nicht, wo wir uns gerade befinden. Vielleicht sind wir eine Sekunde vor dem Pop oder auch nur eine Woche davor. Das weiß ja keiner. Keiner weiß, ob ich jetzt 10 Jahre davor bin. Aber eins ist sicher, wer jetzt deine Videos anschaut zum Beispiel oder zu unseren Seminaren kommt, die wollen ja bereits wissen. Oder wer unserem Partnerschaftskongress mitmacht, die wollen ja bereits. Also die sind schon an der Stufe, wo sie sich selbst hinterfragen. Und wer in sozusagen meine Energie sucht, der will ja auch bereits transformieren. Also deswegen ist immer ganz wichtig, wenn wir die Sehnsucht haben zu transformieren, kannst du davon ausgehen, wir sind schon weit. Wenn wir einfach nur sagen, so, jetzt will ich aber auch reich werden, kannst du davon ausgehen, jetzt bist du noch recht weit davon. Weil du was ganz anderes suchst. Aber in dem Moment, wo du suchst, ich möchte auch in meiner Persönlichkeit mich weiterentwickeln, bist du bereits mittendrin. Denn das ist bereits schon der erste große Schritt. Es beginnt immer mit der Entscheidung. Die Entscheidung ist das Größte. Und wenn jemand ein Seminar bucht oder jetzt einen Kongress betrachtet, dann wird er viele Dinge erfahren. Da hat er sich bereits vorher entschieden. Da gab es die Entscheidung, ich will mir das anschauen. Ich will mich damit beschäftigen. So. Und dann ist man bereits mitten auf dem Weg, auch wenn es sich manchmal nicht so anspürt.
Naja, aber das, was du gerade gesagt hast, ist ja aus meiner Sicht der Schlüssel. Du hast nämlich gesagt, du hast bei der Astrologin all diese Teile von dir nicht mehr die Verantwortung dafür an irgendwen, möglicherweise das Universum abgegeben, sondern du hast gesagt, ah, das gehört alles zu mir. Das ist Teil von mir. Also muss ich gucken, was will ich damit machen? Das, ne, wenn ich dieses Gespräch auf den Punkt bringen müsste, würde ich sagen, es geht ganz klar um den Punkt, wo du Verantwortung für dich selbst übernimmst und dein Sein nicht mehr irgendeinem Gott anlastest, sondern sagst, okay, das ist mein Sein. Warum auch immer ich mir das so gewählt habe, das ist jetzt so und jetzt mache ich damit was.
Genau. Ich sage mein Beispiel, ich bin zum Beispiel Aszendent Krebs. Ja? So, also Aszendent Krebs ist in dem Destruktiven ausgelebt, wo ich es habe, ist Mutter geht es nicht gut. Der ist immer verletzt, der zieht sich immer schnell zurück. Wenn irgendwo, der spürt irgendwie Abneigung und dann so. Also das heißt, der ist sehr feinfühlig und sehr leicht verletzt und andere verstehen gar nicht, wieso ist denn der verletzt? Ich habe doch gar nichts gesagt. Nee, aber ich habe schon gespürt, dass er was sagen könnte. Also das ist der Krebs, der fühlt sich immer sehr verletzt und zurückgewiesen und der versteht nicht, wie andere Menschen so grob sein können, so grob schlechtig sein können, hat keine Ahnung. So, warum? Das muss er doch spüren. Und der Krebs wartet immer darauf, der wird schon mal merken, dass es mir schlecht geht. Nee, merkt er nicht. Nee, andere Menschen haben nicht Aszendent Krebs. Andere Menschen haben ganz andere Aufgaben. So, und als das klar war, ja, das bin ich, und sie sagte, ja, aber konstruktiv ausgelebt heißt es, du bist feinfühlig, du bist hellspürig, du bist hellsichtig. Bau das aus und dann lebst du das konstruktiv aus. Du erspürst, wenn jemand dir gegenüber sitzt, spürst du alles. Und als ich mich diese 4 Monate zurückgezogen hatte von der Außenwelt, ist all das entstanden. Jemand sitzt mir gegenüber und ich weiß alles. Also das ist das konstruktive Ausleben und du lebst dann dein Potenzial aus. Und das ist einfach ein gutes Beispiel. Wenn wir viele Dinge in unserem Leben haben, die wir als destruktiv empfinden, schau, was ist die konstruktive Entsprechung. Genau. Und dann leben wir diesen Bereich in der Verneinung aus. Wir leben nicht das aus, wofür wir eigentlich angelegt sind. Und seitdem ich das weiß, ja, gibt es ganz oft Situationen, wo ich mir denke, das muss der doch merken, dann lache ich über mich, weil ich mir denke, nee, der ist, keine Ahnung, Löwe, nee, der brüllt, nee, der ist kein Krebs, der muss auf dem Hügel liegen und sich sonnen und gestreichelt werden und wenn nicht, dann brüllt der. So, jeder hat eine andere Lebensaufgabe und deswegen ist es so wichtig, finde deine Lebensaufgabe heraus. Und dann wirst du sehen, alles löst sich im Wohlgefallen auf. Alles, all deine Talente, dein Potenzial kommt zur Entfaltung. Und dann bist du in einem wundervollen Reichtum. Dann bist du in deiner Kraft. So, also Und ja, die Selbstbetrachtung ist immer wesentlich. Und dabei spielt es keine Rolle, was wir tun in unserer Selbstbetrachtung. Also ob wir ein Buch lesen, das uns animiert dazu, ob wir ein Seminar besuchen, ob wir einen Kongress anschauen. Aber letztendlich immer darum, okay, was heißt das für mich? Was bedeutet das für mich? Warum bin ich jetzt gerade da, wo ich bin? Und nicht, ja, bin ich halt, weil der Depp gesagt hat das, sondern nee, ich bin da, was hat mich hierher geführt? Was soll ich hier in dieser Situation lernen? Und dann werden wir immer ganz viel plötzlich erfahren. Vielleicht lernen wir Geduld oder lernen wir Ruhe oder Gelassenheit. Oder wie jetzt in unserer großen Krise, die wir alle zusammen haben, vielleicht lerne ich Demut zum Beispiel. Also es gibt ganz viel plötzlich an anderen Werten, die wir jetzt in diesen letzten anderthalb bis zwei Jahren lernen. Mhm. Lernen können, muss ich sagen. Wir können auch in die Wut gehen, in die Empörung. Wir können aber auch schauen, okay, was will mir die Situation jetzt sagen? Was ist für mich das Beste, was ich daraus lernen kann?
Ja, wir haben auch große Lehrmeister am Himmel, ne? Saturn und Pluto, wenn die aufeinandertreffen, sind ganz große Lehrmeister.
Ja, ja. Und das wussten wir alle schon vorher. Aber wir wussten nicht, dass es so kommt, aber wir wussten schon,
das kommt. Das ist das, was kommt, das war ganz klar. Ich schiele mit einem Auge, schiele ich Richtung Uhr. Das tue ich total ungerne, weil ich das wunderbar finde, mich mit dir zu unterhalten. Das finde ich sehr bereichernd. Aber gibt es noch was, wo du sagst, das ist mir total wichtig, das möchte ich den Menschen gerne mitgeben?
Ja, wenn ich etwas mitgeben, also ich muss sagen, was meine große Herzensangelegenheit ist tatsächlich das, was ich jetzt seit 7 Jahren mache, nämlich Happiness House. Mhm. Wir haben eine Persönlichkeitsentwicklungsplattform entwickelt, die ist vor 7 Jahren entstanden. Entstand auch wiederum aus den Mitgliedern von den Seminaren, die gesagt haben, so ein Seminar ist super, Pierre. Und wir gehen da, also wirklich, aber du weißt ja, nach 3 Wochen, 4 Wochen, der Alltag holt uns wieder ein. Gibt es nicht irgendwas, was beständig ist, damit ich an meiner Entwicklung dranbleiben kann? Und da haben wir lange überlegt und haben tatsächlich so ein Portal entwickelt, also ein Persönlichkeitsentwicklungsportal, Happiness House. Und es hat ganz klein begonnen, wo wir alle 14 Tage live waren und uns mit den Leuten ausgetauscht haben, geredet haben. Und das wurde immer größer und immer größer. Inzwischen ist dieses Portal unglaublich groß. Also da gibt es 120 Meditationen und 32 Kurse, also richtig große, intensive Kurse für alle Bereiche. Michaela und ich, wir sind da 6-mal im Monat live. Wir machen jeden Sonntag ein Frühstück, ein 2,5 Stunden Frühstück über Zoom, wo alle Mitglieder sich austauschen können, miteinander reden können. Und was wirklich grandios ist, dass Menschen, die kommen und sagen, das kann doch nicht alles gewesen sein in meinem Leben, da muss noch ein bisschen mehr gehen, die tatsächlich es finden. Und dann wir begleiten sie mal 1 Jahr, also das ist der Plan, 1 Jahr. Der Plan geht nicht ganz auf, weil die meisten Menschen 4,7 Jahre im Schnitt bleiben. Wir haben welche, die sind von Anfang an dabei, weil sie sagen, nein, ich will weiter an dieser Entwicklung arbeiten. Das ist wundervoll, das ist ja grandios. Und die dann wirklich nach 1 Jahr zurückblicken und sagen, was, ich war dieser Mensch damals? Das habe ich gar nicht geglaubt. Das war so, weil die Entwicklung so leicht, so fließend von dann geht. Und deswegen, diese Plattform ist unglaublich groß und eine unglaubliche Hilfe. Und da sind wir wieder bei der Demut, wo ich voller Dankbarkeit das betrachte und sage, ich darf sowas machen. Ich darf das machen. Und Menschen schenken mir dieses Vertrauen, mit mir gemeinsam diese Entwicklung zu machen. Und ich darf dabei sein und Zeuge sein. Und ich darf sie motivieren und unterstützen. Und deswegen ist es so wundervoll, weil auch diese Mitglieder dann eben schreiben, dass das die wundervollste Entscheidung, die sie jemals im Leben gemacht haben. Und wir immer mehr zu einer Familie zusammenwachsen. Wir sind zwar sehr groß, sind viele Mitglieder, und trotzdem sind wir alle tatsächlich wie eine Familie. Wir unterstützen uns gegenseitig. Es gibt Arbeitsgruppen. Viele treffen sich inzwischen physisch. Wir haben eine große Landkarte, wo die Leute sehen können, wo wohnen denn die, und die treffen sich. Also wir unterstützen sehr die Entwicklung und die Entfaltung. Gerade jetzt ja, in der Zeit ist es natürlich grandios, weil wir aus der Einsamkeit herauskommen. Und wir sehen, dass wir nicht alleine sind. Und deswegen machen wir nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, also wir machen eben nicht nur, dass wir coachen und trainieren. Wir haben zwar ein Thema des Monats, kann also jeder jeden Monat einsteigen, und dann haben wir ein großes Thema, das wir alle gemeinsam machen mit Meditation, mit Austauschen, mit Training und so. Aber wir haben auch ganz viele andere Sachen, damit wir tatsächlich wie eine Familie zusammenwachsen. Wir kochen zum Beispiel gemeinsam. Wir haben einen super, super duper Koch und anschließend essen wir über Zoom alle gemeinsam und tauschen uns aus. Oder wir haben Lach-Yoga oder Yoga generell. Jeden Mittwoch haben wir Yoga. Dann haben wir einen Männerseelentalk und einen Frauenseelentalk. Also ganz viele Elemente, die einfach grandios sind. Zum Beispiel manchmal machen wir Live-Sendungen aus Bali, Kakaozeremonien und so. Und wir schauen, wir haben fast jeden Abend inzwischen ein Event. Und wir schauen einfach, dass wir auch in dieser Zeit feststellen, gemeinsam sind wir unglaublich stark und gemeinsam bleiben wir auf einer sehr hohen Frequenz. So. Und das ist mein ganz große Herzenssache, die ich jetzt seit 7 Jahren begleiten darf und die immer größer wird und wächst und wächst und wächst. Inzwischen sind es 21 Menschen, die im Hintergrund dafür arbeiten. Also so groß ist das inzwischen, allein 3 ITler. Aber da muss ich wirklich sagen, das ist das größte Geschenk, das sozusagen das Internet mir machen konnte und anderen Menschen machen konnte. Und wer Lust hat, zu Happiness House zu kommen, also happinesshouse.de, vielleicht können wir das ja auch hier unten irgendwo verlinken mal oder so. Dann kannst du einfach 14 Tage reinschauen. Und wenn du nach 14 Tagen sagst, ich weiß nicht, vielleicht doch nicht, dann kriegst du das ganze Geld sofort zurück, also auf der Stelle. Und das sage ich deswegen so gerne, weil wir kaum jemanden haben, der erst nach diesen 14 Tagen zurückgibt. Eben, die meisten Menschen bleiben über 4 Jahre bei uns und ganz viele sind von der ersten Stunde an dabei. Und ja, für mich, ich freue mich auch immer. Heute Abend zum Beispiel haben wir wieder eine Live-Sendung Fragen und Antworten über das Thema Vergebung. Das war unser Thema des Monats. Und ich freue mich auch jetzt schon darauf, wieder gemeinsam austauschen zu können, Michaela und ich, mit unseren Mitgliedern. Ist toll, ist wundervoll. Und das Erstaunliche ist, über das Internet, das sehen wir ja auch wir beide jetzt, entsteht Nähe. Mhm. Man spürt sich dennoch, obwohl man ja ganz woanders ist, spürt man sich. Es ist jetzt nicht so, als wäre man physisch da, aber dennoch entstehen auch Emotionen. Es entsteht auch Lachen und Weinen und Tränen und Nähe. Und das finde ich ganz grandios. Also, dass wir auch das so auf diese Weise erleben können. Da bin ich wieder voller Dankbarkeit und Demut. Das bin ich wieder mit diesem Wort.
Pierre, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Das war mir eine echte Freude, dich zu interviewen.
Ich danke dir für dein Interesse und dass ich so viel Zeit in Anspruch nehmen durfte bei dir.
Ja, dann euch auch danke fürs Zuschauen, dir danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.